Schön, dass ich wieder bei euch sein kann. Was ihr als Lesung gehört habt, ist nicht der Predigttext gewesen, aber es geht schon um das Reich Gottes heute. In jedem Gottesdienst beten wir gemeinsam das Vaterunser. Und wir beten dabei immer auch diese Bitte: Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und ich habe beim Gebet des Vaterunsers beobachtet bei mir, dass ich oft darüber gar nicht nachdenke, wenn ich es bete, sondern ich bete es mit den anderen zusammen und plappere es so vor mich hin. Wenn ich mal dran denke, was ich denn da bete, wenn ich Gott bitte, dass auf dieser Erde geschieht, was schon im Himmel passiert, dann denke ich eher so an die großen Ereignisse der Welt, so dass doch endlich keine Kriege mehr sind oder dass die Afrikaner nicht mehr fliehen müssen oder dass alle Kinder auf dieser Welt satt werden. Meistens denke ich dann nämlich nicht an mich und mein Leben, sondern die großen Zusammenhänge. Wenn ich aber dann doch noch mal nachdenke über mich und mein Leben, denn es betrifft ja mich und mein Leben und euch und euer Leben, wenn wir gemeinsam bitten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so in meinem Leben. Dann wird es eigentlich sehr schwammig. Dann weiß ich gar nicht so richtig, worum es dann geht. Vielleicht geht euch das ja auch so. Also, was bitten wir denn, wenn auf der Erde geschehen soll, was schon im Himmel passiert? Vielleicht lassen wir uns eben noch mal einen Augenblick darüber nachdenken, was denn der Himmel überhaupt ist. Ich hatte einen Englischlehrer, der uns Schülern sehr schön erklärt hat, was der Himmel ist. Bei uns im Deutschen hat er gesagt, ist der Himmel ein Wort. Im Englischen gibt es dafür zwei Wörter. Ich denke, die meisten wissen das von euch. Sky and Heaven. Sky, das ist der Himmel, den wir über uns sehen, der so schön blau im Augenblick ist. Und Heaven, die Vokabel braucht er nicht lernen, den gibt es gar nicht. So oder so ähnlich hat er gesagt. Heaven, das wissen wir besser als der Englischlehrer, ist der Bereich, in dem Gottes Wille geschieht. Dieser Himmel, der ist nicht oben, der ist nicht hinter der letzten Galaxie unseres Weltalls, sondern da, wo Gott herrscht, wo das geschieht, was er will. Heaven ist also überall da, wo Gottes Willen geschieht. So kann der Himmel also auch hier sein, heute Morgen bei uns. Ich glaube, das meint Jesus, wenn er davon redet, dass das Himmelreich nahe herbeigekommen ist. Es ist nicht fern, sondern ganz nahe. Es ist nicht irgendwann in der Zukunft, sondern jetzt bei uns. Und ich denke, dass du das wahrscheinlich auch schon mal erlebt hast. So ein Fleckchen vom Himmel in deinem Leben. Du hast vielleicht nur nicht daran gedacht, dass du im Himmel warst, weil Heaven für deine natürlichen Augen unsichtbar war. Aber du warst im Himmelreich, als du dich bekehrt hast und dein Leben Jesus anvertraut hast. Da geschah Gottes Wille. Im Himmel warst du, als dein steinernes, totes Herz dir genommen wurde und du ein lebendiges, liebevolles Herz bekommen hast. Du konntest den Himmel genießen, als sich ein Gebet von dir auf wundersame Weise erfüllt hat. Als dir eine Predigt oder ein Bibelvers oder ein geistliches Lied eben von denen, die wir gesungen haben, zu Herzen gegangen ist, da warst du im Himmel. Gottes Wille geschah, als du das getan hast, was du in einer Predigt oder in deiner Bibel gelesen hast. Immer da und dann, wenn Gottes Wille geschieht, ist das Himmelreich ganz nahe. Wie gesagt, oft merken wir es nicht, weil wir mit anderen Gedanken beschäftigt sind. Der Himmel, von dem wir Christen reden, ist eben, wie gesagt, nicht weit weg. Dieser Himmel, Heaven, umgibt uns jetzt hier. Denn der König des Himmelreiches ist hier mitten unter uns. Noch einmal die Frage, was soll denn auf der Erde, was soll denn unter uns, was soll denn in deinem Leben geschehen, was schon im Himmel passiert? Nun, ich sah noch nicht wie Paulus im dritten Himmel, ich habe keine Anschauung gehabt von dem, wie es im Himmel im Einzelnen zugeht. Aber wir können ja von dem, was Jesus gesagt hat und was Jesus getan hat, Rückschlüsse ziehen auf den Himmel, auf das, was im Himmel um uns herum geschieht. Zum Beispiel an dieser Begebenheit. Einmal kamen viele Menschen zu Jesus und fragten, was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Und Jesus antwortete ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr dem glaubt, den er gesandt hat. Den Zuhörern war sofort im Kopf dieser wohlbekannte Begriff von guten Werken, die man tun muss. So waren sie gelehrt worden als Juden, das hatten sie versucht in ihrem Leben umzusetzen. Und so erwarteten sie von Jesus, dass er ihnen nun eine Liste, vielleicht eine neue Liste von solchen Aufträgen und Aufgaben, von Satzungen und Vorschriften geben würde. Aber Jesus sagte kein Wort davon, von solchen Vorschriften und Dingen. Vielmehr sagte er, das ist Gottes Werk, das ist ein gutes Werk, das gute Werk, das die Menschen nach Gottes Willen tun sollen, nämlich, dass sie ihm glauben, dass sie ihm, Jesus, vertrauen. Wenn also Glauben, wenn Vertrauen das Werk Gottes ist, das wir hier auf dieser Erde tun sollen, dann wird doch wohl im Himmel mit Sicherheit geglaubt, vertraut. Ich zumindest bin davon überzeugt, eine der hervorragenden Qualitäten des Himmels ist Vertrauen. Ist dir zum Beispiel bewusst, dass Gottes Glaube an die Menschheit ungebrochen ist? Dass Gott dir vertraut? Gott glaubt an dich. Jesus hat das demonstriert. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte von Jesus mit dem Zöllner Matthäus. Der Zöllner Matthäus kontrolliert die Reisenden und nimmt von ihnen Zoll, so viel, wie ihm gerade so einfällt. Und er ist deswegen ein verachteter Mitbürger. Keiner will mit ihm irgendetwas zu tun haben. Und nun kommt Jesus eines Tages da vorbei, dieser landesweit bekannte Rabbi Jesus sieht Matthäus. Vielleicht bleibt er einen Augenblick, einen Moment lang stehen. Ich weiß nicht, was in Jesus vorgegangen ist, aber ich stelle mir vor, dass Jesus den Matthäus sieht und sich sagt, ich traue ihm zu, mein Jünger zu werden. Und dann läuft darüber, Matthäus, komm, folge mir nach. Und Matthäus lässt alles liegen und stehen und folgt Jesus nach. Ich finde das erstaunlich. Und ich habe mich gefragt, was ist denn da passiert, dass der plötzlich alles stehen und liegen lässt und hinterher Jesus hergeht. Und ich stelle mir vor, dass es bei Matthäus Klick gemacht hat. Der Rabbi, dieser landesweit bekannte Rabbi, über den alle reden, der traut mir zu, dass ich sein Schüler werde. Dass ich in seiner Gemeinschaft mitleben darf, dass er mir seine Botschaft anvertraut, dass ich einmal in seinem Namen all das sagen darf, den Menschen sagen darf, was er gesagt hat, dass ich all das tun darf und tun soll, was er getan hat. Dieser Klick bei Matthäus, Jesus glaubt an mich, der lässt ihn nachfolgen. Und ich vermute, dass das bei dem Sünder Petrus genauso gewesen ist. Nach diesem grandiosen Fischzug, den er gemacht hat, sagt er zu Jesus: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Aber Jesus glaubt an Petrus und macht ihn zu seinem Jünger mit einer ganz besonderen Aufgabe. Von nun an wirst du Menschen für mich gewinnen. Oder bei Judas, der ihn später verriet, und in der Bibel steht, dass Jesus das gewusst hat. Aber der war genauso überrascht davon, dass Jesus an ihn glaubt. Ja, ihm, dem Dieb, sogar die Kasse anvertraut. Oder der arbeitslose Nathanael, der im Schatten eines Feigenbaumes den lieben langen Tag den lieben Gott einen guten Mann sein lässt. Der ist erstaunt. Dieser Jesus glaubt an mich und will, dass ich in seinem Team mitarbeite. Liebe Gemeinde, Gott hält immer noch stur und unverdrossen daran fest, dass sein Sterben am Kreuz nicht vergeblich war. Gott glaubt fest daran, dass wir Menschen in uns eine Sehnsucht nach ihm tragen und er allein in der Lage ist, diese Sehnsucht zu stillen. Gott vertraut darauf, dass die Auferstehung, seine Auferstehung, in jedem Menschen neues, ewiges Leben schaffen kann. Unerschütterlich vertraut Gott darauf, dass unser Leben, dein Leben, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Großzügigkeit, seine Güte widerspiegelt. Und wenn wir uns noch so sehr daneben benehmen, wendet sich der Vater im Himmel nicht von uns ab, sondern glaubt weiter, felsenfest, an dich und an mich. Verstehst du? Gott glaubt an dich. Er vertraut dir. Er vertraut dir immer wieder aufs Neue. Er vertraut dir die beste Nachricht an, die es jemals auf dieser Welt gab. Er glaubt an dich und an mich und überträgt uns Vollmacht, all das zu tun und zu sagen, was eigentlich nur er kann. Er glaubt an dich und mich und hält standhaft daran fest, dass du und ich und alle Menschen es wert sind, dass Jesus für sie gestorben ist und auferstanden ist. Und dass alle Menschen es würdig sind, das Geschenk, die Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen. Im Himmel wird geglaubt an dich. Welche Auswirkungen hat denn das, wenn so geglaubt wird, wenn Jesus an dich, mich, an uns glaubt? Noch einmal zurück zu dieser Geschichte mit Matthäus. Daran kann man nämlich das sehr, sehr schön sehen. Dass Jesus an Matthäus glaubt, erkennt man daran, dass Jesus Matthäus in seine Gemeinschaft ruft. Komm, lebe mit mir zusammen. Jesus glaubt an Matthäus und stiftet eine neue Beziehung zwischen ihm und Matthäus. Und Matthäus reagiert darauf, indem er in diese Gemeinschaft eintritt. Und dann entsteht auch von ihm zu Jesus eine Beziehung. Denn Matthäus sagt nun zu Jesus: Komm, Jesus, geh mit mir in mein Haus. Geh mit mir und feier mit mir und meinen Freunden. Und Jesus reagiert wieder auf diese Einladung, indem er mit Matthäus geht in sein Haus. Und gemeinsam feiern sie dann, dass sie einander glauben, miteinander dem anderen vertrauen, dass sie miteinander verbunden sind. Das ist Glauben, das ist Vertrauen schenken. Glauben versetzt in eine neue Beziehung, Glauben stärkt Beziehungen. Gemeinschaften leben vom Vertrauen zueinander. Die Gemeinschaft von Gott mit uns und uns mit Gott, aber auch die Gemeinschaft in einer Gemeinde lebt vom gegenseitigen Vertrauen. Liebe Gemeinde, wenn wir beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, und dabei an unser Leben denken, dann bedeutet das zum Beispiel, Gottes Wille ist es, dass ich und du, dass wir unseren Mitmenschen vertrauen. Dass wir unseren Mitmenschen glauben. Das heißt, auch denen zu vertrauen, die wie Matthäus eigentlich nicht dazugehören zu unserer Familie und zu unseren Freunden und zu denen, die gleichgesinnt sind in der Gemeinde. Gottes Wille ist, dass wir auch denen vertrauen, die wie Petrus gesündigt haben, vielleicht sogar an dir, an mir gesündigt haben. Du bittest in diesem Gebet darum, dass du auch denen vertraust, die wie Judas eigentlich nicht vertrauenswürdig sind. Ich weiß, wie schwierig das ist, aber das ist der Wille Gottes. Und wo du Vertrauen schenkst, kann Beziehung entstehen, wieder neu entstehen, kann sie wachsen. Vertrauen ist die Basis jeder Beziehung, jeder Gemeinschaft. So geschieht Gottes Wille, der ja schon im Himmel geschieht, auch bei dir in deinem Leben unter uns. Liebe Gemeinde, was geschieht denn noch im Himmel? Worum wir bitten, dass es auch auf der Erde geschieht. Ihr seid, denke ich wenigstens, sicherlich der Meinung, dass im Himmel geliebt wird. Natürlich nicht auf so eine erotische, sexuelle Art und Weise, sondern so, wie Jesus sich das für unser Leben auf dieser Erde vorgestellt hat. Und von da schließe ich dann auf den Himmel wieder zurück. Dass im Himmel Gott geliebt wird. Du wirst im Himmel geliebt. Und jeder andere Mensch wird im Himmel so geliebt, wie du geliebt wirst. Ihr merkt schon, mir klingt das oberste Gebot an. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und vom ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn du also betest, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, dann willst du, dass auch in deinem Leben die Liebe alles bestimmt, dass du Gott von ganzem Herzen liebst, dich selbst liebst und deinen Nächsten wie dich selbst liebst. Es gibt einen Vers in der Bibel, der für mich aussagt, wie sich diese Liebe ausdrückt, wie sie sich zeigt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Dass er Jesus gab. Liebe drückt sich aus im Geben. Liebe gibt. Die Liebe des Himmelreiches zeigt sich ganz überdeutlich, als Jesus am Kreuz sich hingibt für alle Menschen, für dich und mich und alle anderen auch. Liebe gibt. Wenn wir darum bitten, dass Gottes Wille auch in unserem Leben geschieht, dann heißt das für dich und für mich, wir geben Gott unser ganzes Leben. Wir geben ihm unsere Freude und unsere Trauer, Bitten und Dank, unsere Familie, die Freunde und auch die, die wir für Feinde halten. Wir geben ihm unsere Zuversicht und Enttäuschung, unser Geld und unsere Zeit und unsere Kraft. Schmerz und Gesundheit, Anfechtungen, Vertrauen, Schuld und Vergebung, das Gestern, das Heute und die restlichen Tage unseres Lebens auf dieser Erde, wir geben ihm alles. Das ist nicht sehr viel im Vergleich zu dem, was Gott zu geben hat. Aber es ist alles, was wir haben. Und wir geben es ihm, so wie die arme Witwe von ihrer Armut alles gab, was sie zum Leben hatte. Wir geben uns ihm hin, so nennen wir das ja wohl auch, so wie er sich uns hingegeben hat. Das Erstaunliche dabei ist, dass Gott das, was wir ihm in die Hand geben, er segnet. Und alles wird dann auf wunderbare Weise um ein Vielfaches vermehrt und uns wieder zurückgegeben. So hat Jesus das mit den 5 Broten und den 2 Fischen gemacht. Ein Kind hat sie ihm gegeben, alles, was das Kind hatte. Und nachdem Jesus diese Kleinigkeit gesegnet hatte, wurden 5000 Männer, die Frauen und Kinder gar nicht mitgerechnet, satt davon. Liebe gibt. Liebe gibt Gott und er macht Großartiges daraus. Du darfst und du sollst dich selber lieben. Ich spreche jetzt mal zu denen, denen das nicht so ganz leicht fällt. Die anderen dürfen gern zuhören. Vielleicht magst du dich nicht selbst lieben, weil du Liebe mit Egoismus verwechselst. Egoismus nimmt. Egoismus will alles für sich haben. Egoisten können auch nicht schwimmen, denn sie kriegen ihre Arme nicht auseinander, weil sie alles immer an sich raffen müssen. Aber Liebe ist etwas anderes als Egoismus. Liebe gibt. Liebe gibt auch sich selbst, was gut tut. Vielleicht magst du dich nicht lieben, weil man dir gesagt hat, dass du ein Loser, ein Verlierertyp bist. Ich hatte einen anderen Lehrer, da war ich schon erwachsen. Der hat vor der versammelten Lerngruppe zu mir gesagt, Sie können sich anstrengen, so viel Sie wollen, aus Ihnen wird nie was. Das stärkt nicht gerade das Selbstwertgefühl. Aber egal, was die Menschen über dich sagen, egal, was du dir selber sagst, du bist zum Siegen da. Du gehörst zu den Siegern. Paulus schreibt denen, die gerade in ganz großen Problemen stecken und da durch müssen, aber in dem Allen, in diesen Problemen und in dem, was andere Leute in dein Leben an Problemen hineinbringen, überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Du bist kein Loser. Vielleicht fällt es dir schwer zu lieben, weil du dich nicht für okay hältst, weil du deine eigenen Mängel, deine Sünden siehst. Prediger haben dir vielleicht mit deinen Sünden ein schlechtes Gewissen gemacht. Demütig, mit dem Blick nach unten solltest du leben. Und nun sagst du dir selbst, du seist irgendwie nicht so, du wärst nicht so ganz in Ordnung, du wärst nicht so, wie Gott dich eigentlich haben will, wie du sein solltest. Ich sag dir, was du über dich selber denkst, welche Vorstellungen du oder andere von deiner Zukunft haben oder ob du dich für würdig hältst, ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, was Gott über dich denkt, welchen Plan er für deine Zukunft hat, dass er dich für würdig hält. Und der sagt, ich liebe dich. Das ist deine Identität, dass Gott zu dir sagt, mein liebes Kind. Das ist die Grundlage dafür, dass du dich lieben darfst, dass du dich lieben sollst. Denk daran, Liebe gibt. Also gib dir selbst das, was dir gut tut. Und liebe die anderen, so wie du dich liebst. Ein Thema scheint mir, ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Es wird bei den Gesprächen, glaube ich, die Nummer 1 sein, so über den Gartenzaun hinweg, was da diskutiert wird. Und in der großen Politik wird es diskutiert. Wie sollen wir umgehen mit den anderen, mit den Fremden, mit den Flüchtlingen? Auf keinen Fall will ich jetzt dieses Thema grundsätzlich erklären und klären. Dafür ist das viel zu vielschichtig und zu kompliziert. Das kann man gar nicht an einem Tag abhandeln. Erst recht nicht in einer langen Predigt. Einfache Lösungen sind mit Sicherheit alle falsch. Aber ich frage danach, was will eigentlich unser Vater im Himmel, wenn wir ihn bitten, wenn wir zu ihm sagen, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch bei mir, in meinem Leben. Im Himmel wird geliebt, jeder geliebt. Egal, ob seine Vorfahren seit 100 Generationen im Ammerland leben oder seine Wurzeln in der Türkei oder Somalia oder in Afghanistan oder in Holland haben. Es wird jeder geliebt. Die Frommen genauso wie diejenigen, die Jesus als Feind betrachten oder Feinde Jesu sind. Es wird jeder geliebt, ob er ein Frommer ist oder sich für einen Sünder hält, genauso wie diejenigen, die sich für gerecht halten. Für Gott sind alle Menschen liebenswert, ganz gleich, ob sie ihm vertrauen oder noch gar nichts von ihm gehört haben. Wenn wir unseren Vater im Himmel also bitten, dass sein Wille auch bei uns geschieht, dann erbitten wir, dass wir auch keine Unterschiede machen und jeden lieben. Und Liebe gibt. Liebe gibt dem anderen, dem Fremden, Schutz und ein menschenwürdiges Leben. Liebe gibt Barmherzigkeit und Gnade und Geduld und Güte. Und erbarmen wir uns nicht und gehen an dem Fremden vorbei oder schicken ihn sogar weg, dann machen wir dasselbe wie die Priester und der Levit, der an dem unter die Räuber Gefallenen vorbeigingen und nicht halfen. Wenn wir an den Fremden vorbeigehen und bitten sonntags, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch bei uns auf der Erde, aber nicht helfen, nicht barmherzig sind, dann sind wir unglaubwürdige Maulhelden, die große, fromme Sprüche in die Luft blasen und im Entferntesten nicht daran denken, wirklich das zu erwarten, dass Gott dieses Gebet erhört. Wenn wir vorbeigehen wie der Priester und der Levit und sonntags das Vaterunser beten, dann sind wir Heuchler. Liebe gibt. Liebe gibt auch dem anderen, auch dem Fremden das, was ihm gut tut. So geschehen ist in unserem Leben, was wir im Vaterunser so. Liebe gibt auch den anderen, auch dem Fremden das, was ihm gut tut. Und so geschieht dann in unserem Leben, was wir im Vaterunser erbitten. Du gibst dich Gott hin, immer wieder neu. Du gibst dir selbst, was dir gut tut. Und du gibst anderen, was ihnen gut tut. Liebte Gemeinde, was geschieht noch im Himmel, was wir vom Vater, unser Vater erbitten, dass es auch auf der Erde geschieht? Vergebung. Unser Gott lässt Gnade vor Recht ergehen. Er straft die kleinen Sünden nicht sofort. Er straft momentan überhaupt nicht. Die entscheidende Strafe wurde auf Golgatha vollstreckt. Und die nächste Gerichtsverhandlung Gottes wurde auf den letzten Tag dieser Schöpfung verschoben. Zurzeit wird im Himmel vor allem vergeben. Damit die Predigt nicht noch länger wird, will ich zu diesem Thema Vergebung nur drei Bibelstellen nennen. Ich komme ja in 2 Wochen schon wieder hierher. Ja, und dann will ich, so Gott will und ich lebe, dann etwas länger über Vergebung predigen. Also, Hier der erste Text, den ich ganz gerne heute noch sagen möchte, ist, wir kennen ihn alle, Petrus kommt zu Jesus und fragt, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Ihr kennt die Antwort. Der andere Text, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und aus der Erzählung von der Heilung des Gelähmten, Jesus sagt, sei getrost, deine Sünden sind dir vergeben. Ich freue mich auf den 12. August. Und was bleibt von heute? Unser Gott hält fest daran, an alle Menschen zu glauben und ihnen zu vertrauen. Also glaubt er auch an dich und vertraut dir. Unser Gott liebt jeden Menschen, jeden. Also liebt er auch dich. Und wenn du bittest, dass auf der Erde in deinem Leben passiert, was im Himmel geschieht, dann wirst du auch selbst vertrauensvoll leben und Gott, dich selbst und die Fremden lieben. Dann lebst du schon jetzt im Himmel, im Himmelreich, da, wo der Wille des Königs aller Könige geschieht. Amen.